Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auslaufen Podcasts. Hanna, erstmal diesmal ein bisschen eine andere Frage. Wie geht's dir heute? Wie ist die Lage bei dir auf der anderen Straßenseite in Tübingen?
Also erstmal, hi, ich schon wieder. ja, es ist ein ständiges Auf und Ab, aber eigentlich muss ich sehr dankbar sein, dass ich wieder so viel laufen kann, wie ich laufe. Und ansonsten geht es mir eigentlich, ich mache viel drumherum, beschäftige mich. Morgen fahre ich wieder ein bisschen, also fliege ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder noch mal ein paar Tage weg und wir gehen Radfahren. Darauf freue ich mich auch sehr. Und na gut, wegen dem Wetter müsste man eigentlich nicht flüchten. Es ist, obwohl heute der erste Tag war, wo ich gedacht habe, ist nicht ganz so warm. Jetzt zum ersten Mal habe ich den Herbst ein bisschen gespürt. Ja, aber ansonsten darf ich mich doch glücklich schätzen, dass ich wieder so viel laufen kann. Wie geht's denn dir in der ersten Woche nach deiner Sommerpause? Das ist die andere spannende Frage, die sich zu stellen gibt.
Mir geht's so, wie man es erwartet in der ersten Woche. Also ich habe jetzt schon die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass mein ganzes System, die Muskeln, die Knochen irgendwie 6-7 Tage brauchen, um wieder richtig zu funktionieren und zu verstehen, was sie da eigentlich so treiben und machen sollen. Und auch die ersten Tage treffe ich immer auch meinen Schritt dann nicht so ganz und das Laufgefühl ist natürlich weg und es ist alles natürlich eine Vollkatastrophe, aber das gehört ja dazu und man weiß ja auch, dass es dann recht schnell wieder besser wird, deswegen muss man das einfach Step für Step gehen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgegangen ist. Freue mich auch jetzt wieder hier mit dem Team in Tübingen zu sein und jetzt hier wieder in die Routinen reinzukommen und ja, die neue Saison in Angriff zu nehmen. Deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Wie ist denn der Plan für deine Radwoche dann nächste Woche auf Mallorca? Wird da auch gelaufen oder wird nur Rad gefahren? Also wie gestaltest du das?
Nee, also ich werde auch laufen. Natürlich werde ich laufen. ich habe zwar von Isabel gesagt bekommen, so lauf ja nicht so viel, aber ich versuche so viel wie möglich zu laufen. Immer das machen, was die Trainerin anverbietet. Leute, das ist mein Motto. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich zu laufen und am besten in die nächste Verletzung reinzuschlittern.
Das waren sportpsychologische Tipps mit Hanna Klein.
Ja, genau.
Nein. Heute Episode 1.
Nein, also ich versuche schon im Laufen zu bleiben, weil es jetzt eigentlich auch ganz gut ging und ich möchte jetzt nicht wieder zurückkommen und dann so anfangen wie du und irgendwie Muskelkater bekommen und dass mir alles wehtut. Aber natürlich werde ich das dann so machen, wie es sich ergibt und schauen. Genau. Ich werde auch mal noch ein Laktatgerät mitnehmen und mal das eine oder andere messen vielleicht. Ich hatte mal überlegt, ob ich, wenn wir Sacralopra oder so hochfahren, mal messe. Ich bin mal gespannt, auf welchen Wert ich da komme. Weiß aber auch noch nicht genau, ob ich meinen Messungen trauen soll. Wahrscheinlich muss ich meine Mama fragen, ob sie mir am Ohr das Laktat, mich einmal piekst am Ohr, weil an meinem Finger kriege ich das irgendwie nicht richtig hin. Da habe ich, glaube ich, zu große Blutstropfen. Also meine Werte waren die Tage irgendwie total katastrophal. Das konnte gar nicht stimmen.
Und das waren die sportpsychologischen Tipps Nummer 2. Wenn die Werte nicht gut sind, einfach auf den Finger schieben.
Aber es war echt so. Ich habe ja noch die Vergleiche von den richtigen Messungen und von daher kann man das schon sagen, dass die,
Ja, muss man vielleicht kurz erklären, wir machen es hier in Tübingen so, besonders mittwochs, dass wir einerseits Laktat abnehmen und das in die Sportmedizin bringen zur Analyse und dann gleichzeitig natürlich auch mit unseren Geräten messen, um da so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie sehr die Geräte geeicht sind, wie sehr das passt und wie sehr das irgendwie übereinstimmt. Aber
ja, genug. Warte, halt, nicht genug. Ich möchte auch noch von dir wissen, lieber Max, was änderst du denn jetzt so für diese Saison? Was gibt's denn da alles? Welche Stellschrauben, woran möchtest du drehen?
Überall. Ich meine, ich muss ja 13, ich muss ja Nee, aber also die Situation ist die, ich muss ja theoretisch für die Olympischen Spiele 13 Sekunden irgendwo finden über 5000, was jetzt nicht ganz so wenig ist.
Ich habe die auf dem Spitzberg auf der Magic-Runde versteckt, die musst du nur suchen.
Ja, wie so ein Mario Kart-Spiel, einfach die Münzen aufsammeln. Also für mich ist relativ klar, dass ich halt dieses Dreivierteljahr auf jeden Fall nochmal alles in den Sport rein investieren möchte. Das heißt nicht, dass ich es nach diesem Jahr nicht mehr mache, aber für mich ist ziemlich wichtig, irgendwie nach diesem Jahr nochmal sagen zu können, hey, ich habe alles in meiner Macht Stehende probiert und was auch immer dann da als Ergebnis bei rauskommt, wird dann eins sein, mit dem ich leben kann. Und wie es dann nach 2024 weitergeht, da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, über die ich mir auch noch gar keine Gedanken richtig mache, weil da einfach zu viele Faktoren mit reinspielen. Und deswegen habe ich letztendlich gesagt, ich gucke nochmal, wo sich überall irgendwie was optimieren lässt. Und ein paar Sachen haben natürlich mit Erfahrungswerten dann auch zu tun. Also ich arbeite jetzt ja quasi seit 2 Jahren mit Isabel zusammen, da haben wir natürlich auch einiges gelernt. Ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass mir gerade im Herbst es gut tut, einfach hier in Tübingen zu sein, meine Routine irgendwie zu durchlaufen mit Isabel, die an der Seite zuschaut, mit meinem Physio, mit meiner eigenen Wohnung und halt nicht irgendwie in ein Höhentrainingslager zu fahren. Also das sind schon mal so die ersten kleinen Optimierungen. Dann, das dürfen wir eigentlich fast gar nicht sagen, weil ich da auch immer so gegen war, werden wir auch mit Double Threshold ein bisschen mal rum experimentieren, beziehungsweise ist ja kein Experimentieren, also was wir ja immer gesagt haben und was ja glaube ich auch so ein bisschen Isabels Motto war, dass ihr eigentlich niemand erklären konnte, was das physiologisch so richtig bringen soll und wie man das halt richtig auch implementiert. Und das ist auch was ich an Isabel sehr schätze, dass wir nicht einfach irgendwas machen, was andere machen, um es halt auch zu machen, sondern dass das schon halt auch einen Sinn hinterstehen soll. Und Isabel hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten sehr, sehr viel unterhalten und da auch nochmal sehr viel irgendwie mitgenommen und auch viele Gedanken gemacht. Deswegen ist das trainingstechnisch, glaube ich, nochmal so ein Punkt, der eine Rolle spielt. Und dann gehen wir eigentlich in jedem Bereich nochmal so ein bisschen rein. Also eine gewisse Schlafroutine, eine gewisse Schlafhygiene irgendwie hinzubekommen, um wirklich ausreichend Schlaf zu bekommen. Es sieht jetzt auch so aus, als ob ich zum Beispiel eine Matratze kriege, auf denen auch Jumbo Visma, das Radteam, immer während der Tour de France pennt. Also so Kleinigkeiten, dann konstantere Termine hier mit meinem Physiotherapeuten ausgemacht, dass ich nicht jede Woche neu fragen muss und gucken muss, wie es passt. Ich treffe mich morgen zum ersten Mal nochmal mit einem Athletiktrainer hier aus Tübingen, der nochmal ein bisschen begleitend mit drauf schaut, auch mehr, damit ich jemanden habe, der mich quasi motiviert. Also wenn nochmal jemand irgendwie an mir arbeitet, dann gibt mir das auch die Motivation, das irgendwie konsequent und vernünftig durchzuziehen. Ernährungstechnisch sind wir gerade mit ein, zwei Leuten noch im Gespräch aus Skandinavien, die Ahnung haben, um da nochmal ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Und dann der Hauptpunkt eigentlich ist, dass ich schon ein bisschen gucken werde, den außersportlichen Stress zu reduzieren. Also klar, es gibt gewisse Dinge, die sind schwer jetzt auf Null zu bringen und die will ich auch nicht auf Null bringen, weil die mir zu viel Spaß machen. Das ist einmal die Kö-Meile, auch wenn ich da gucken werde, dass ich meine Zeit ein bisschen strukturierter nutze und da auch einiges jetzt im Herbst vorbereitet bekomme. Die Masterarbeit fällt ja generell weg.
Also und eigentlich bin ich schon fast traurig, dass wir darüber nicht mehr reden.
Ja, das ist es ist eine Schande. Auch da einfach Kleinigkeiten im außersportlichen Bereich, wo ich sage, dass ich da ein bisschen gucken will, dass ich da was reduziert bekomme, auch einfach nicht so viele Gedanken dran verschwende. Und so glaube ich, dass ich, trotz dass ich nicht im Kader bin nächstes Jahr, sehr gut aufgestellt bin mit meinem Team hier, mit euch. Und hoffe, dass sich da die Sekunden irgendwo finden lassen. Das werden wir auf jeden Fall.
Also wie gesagt, ich habe die ja am Spitzberg versteckt, die musst du nur suchen. Also für mich musst du noch nicht mal so viele Veränderungen treffen. Aber es hört sich natürlich sehr gut an, sehr durchdacht. Es ist auf jeden Fall ein sehr umfassender Ansatz, den du da gewählt hast. Und du hast auf jeden Fall die letzten paar Wochen genutzt, um dich da nochmal neu zu strukturieren und gut aufzustellen. Und Wir sind sehr gespannt, was man natürlich jetzt nicht sagen kann, was dann letztendlich, wenn du dann vielleicht hoffentlich in Richtung Olympia läufst, was denn da dazu geführt hat. Aber sicherlich sind es schon mal gute Voraussetzungen, wenn man so ein ganzes Paket jetzt geschnürt hat. Und ich bin gespannt, welche Entwicklungen sich ergeben und werde es verfolgen und zuschauen.
Ja, ich glaube, für mich ist halt einfach auch das Wichtigste, am Ende nächste Saison nicht zu sagen, ja, hättest du noch das gemacht, hättest du noch in dem Bereich irgendwie was optimiert. Und was dann den Erfolg bringt oder nicht den Erfolg bringt, ist dann auch relativ egal. Ich habe wirklich Bock, das auch nochmal so konsequent durchzuziehen. Ich meine, das ist am Ende des Tages immer die große Herausforderung. Also in der ersten Woche ist die Motivation natürlich groß. Aber gerade diese kleinen Routinen und die Disziplin wirklich Tag für Tag aufzubringen, das wird natürlich dann entscheidend sein, ob das Ganze auch gelingt oder nicht gelingt. Ich möchte dazu
kleiner
auch betonen,
Tipp,
ich...
Kleine ja. Veränderungen, aber stetig beizubehalten, ist ein bisschen leichter, als gleich alles auf einmal ändern zu wollen.
Ja, deswegen habe ich ja jetzt auch nicht alles geändert, aber... auch, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, also der Spaßanteil des Ganzen, also der Have-Fun-Teil des Be-Fast-Leitsatzes, den werde ich auch noch befolgen. Also das ist ja auch ein Learning aus 2021, jetzt alles nur darauf zu versteifen, ergibt auch keinen Sinn. Also das wird auch nicht zu kurz kommen, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, wann
und
gehen
was
wir in
mir
den Europapark?
Ich, keine Ahnung, wann ihr in den Europapark wollt.
Du willst gar nicht mit.
Nur weil ihr das Alina geschenkt habt.
Hä, hey, ja. Mir wurde das auch geschenkt.
Ja, okay, fair enough.
Eigentlich,
ja,
eigentlich
müssen wir noch in Europa-Park. Es sprechen halt zwei Dinge dagegen.
Dass du das gar nicht magst, oder? Aber da gibt es Zuckerwatte und so Zeug zu essen, das magst du doch voll.
Ja, aber guck mal, dann sprechen drei Dinge dagegen. Punkt eins ist...
Ja, du kannst einmal so ein Cheat-Day machen, ist doch voll okay.
Punkt eins ist, ich komme gar nicht klar mit Achterbahn und irgendeinem Zeug, was sich dreht. Ich kann nur so einen Tower, der von oben nach unten fällt, das geht klar, aber
ich
alles, was sich
auch
dreht...
Nicht. Ich mir ist danach so, trotzdem übel, aber ich finde es witzig. Das ist der Unterschied.
So, Punkt zwei... Süßigkeiten sind gerade auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Und Punkt 3, ja gut, Europapark ist ja draußen. Aber ich meine, die Corona-Zahlen und alles ging gerade auch hoch. Also so eine riesen Menschenansammlung, weiß ich jetzt auch nicht, ob das gerade sein muss. Aber wir gucken mal. Das sind interne Pläne, die wir noch schmieden werden. Was mir aber auch viel Auftrieb gegeben hat für die ganze Vorbereitung jetzt für die Saison, ist die Tatsache, dass wir quasi deutscher Meister sind. Und eigentlich sind wir überhaupt nicht deutscher Meister.
Krasse Überleitung.
Aber Podcast-Profi. Unser Trainingskollege und guter Freund Lorenz Baum.
Champ.
Der Champ, schon immer genannt, ist jetzt wirklich offiziell für ganz Deutschland der Champ. Hat die deutschen Marathonmeisterschaften in Köln gewonnen. Für viele, glaube ich, da draußen... Überraschend. Ich habe
für
es schon mehrfach
auch ein
gesagt.
Ein bisschen überraschend.
Ja, für ihn auch, aber Lorenz ist halt auch nicht derjenige, der sowas überhaupt für möglich hält. Der macht sich da wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Gedanken zu. Aber ja, klar, für ihn auch überraschend. Für mich nicht ganz so überraschend, aber großer Erfolg für die ganze Trainingsgruppe und natürlich für Lorenz, der wirklich echt, glaube ich, jetzt muss ich kurz ein bisschen schwärmen, glaube ich, so ein Muster-Trainingspartner ist, wenn man ihn sich irgendwie malen könnten. Also extrem selbstlos, hat mir schon bei so vielen Trainingseinheiten auch geholfen auf der Bahn, ist Vollzeit-Elektriker, hat jetzt auch die ganze Zeit noch ein Haus renoviert und stellt sich dann dahin und läuft 2:15:57, Bestzeit bei nicht idealen Bedingungen und wird einfach deutscher Marathonmeister. Ich glaube, Isabel hat in unsere Trainingsgruppe geschrieben, die perfekte Kombination von Talent, Wille und Disziplin waren, glaube ich, die drei Worte, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe. Und das beschreibt es halt eigentlich einfach eigentlich perfekt und freut mich natürlich riesig. Ich hatte auch die Ehre, das am Sonntag halt live an der Strecke mitzuverfolgen und die Emotionen da an dem Tag waren schon was ganz Besonderes.
Ja, voll cool. Also ich saß zu Hause und habe es mir im Livestream angeguckt und ja, was in dieser WhatsApp-Gruppe auch abgegangen ist, zwischendurch fand ich auch echt richtig cool. Es haben sich so viele gefreut, also eigentlich die ganze Gruppe. Und ja, also das ist schon echt ein Erfolg. für Lorenz und ein Riesenerfolg und wir haben es ihnen alle sehr, sehr gegönnt. Und aber zur Stimmung, wie war es denn in Köln? Was sagst du denn?
Ja, die Stimmung war natürlich nicht so gut wie bei den Übrigens Kühlmeile, aber dennoch war schon gute Stimmung. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe mir halt ein KVB Easybike halt gemietet und habe Lorenz schon echt an sehr vielen Punkten angefeuert und was reingeschrien. Dadurch kriegt man halt auch die ganzen 42 Kilometer mit und natürlich ist es nicht möglich, alle 42, also jeden Meter von 42 Kilometern eine riesen Stimmung zu haben. Ich war auch gut damit beschäftigt, Fahrrad zu fahren, anstatt auf irgendwelche andere Dinge zu achten, aber Hohenzollernring, die Cheering Zone auch von den Midas Colonia mit Ryzen zusammen. Also es war schon generell eine sehr, sehr gute Stimmung, auch dann von Dom und auch durch Rodenkirchen durch. Selbst in Nippes, wo eigentlich ja immer eher ein bisschen weniger los ist, waren kleine Stimmungsnester. Also das hat schon extrem Spaß gemacht, das mitzuerleben, das ganze Rennen. Aber wie gesagt, ich habe geguckt, dass ich da irgendwie von Punkt zu Punkt komme auf diesem Fahrrad. Und das ist, glaube ich, fast so anstrengend wie Laufen, um das einfach mal so hochnäsig zu sagen.
Ich habe es ja eine Woche zuvor in Berlin mitgemacht und war auch immer sehr überrascht, wie schnell die Läufer dann doch irgendwie sind. Man glaubt so, ja, 2 Stunden unterwegs ist ja schon auch echt Zeit. Aber dazwischen von A nach B zu kommen, vielleicht noch irgendwie kurz was anstehen beim Bäcker, was essen und zack sind die schon bei 37 Kilometer. Und du denkst dir, okay, was ist denn jetzt gerade passiert? Gerade eben stand ich noch bei 2 Kilometer und jetzt sind schon 37 Kilometer vorbei. Ja,
mein erstes Essen an dem Tag war um, keine Ahnung, dann 16 Uhr, ich mit Lorenz und seiner Freundin dann nach der Dopingkontrolle noch was gegessen habe, weil ich da halt recht, also bin halt aufgestanden und dachte mir, okay, holst du irgendwann am Bahnhof was beim Bäcker, dann waren aber in Köln am Bäcker die Schlangen so lang, da hatte ich keine Lust, dann habe ich mir erstmal ein Fahrrad geholt, wollte dann zum Bäcker fahren, dann war aber gerade ja schon der Halbmarathon, wo auch mit Jule Vetter eine Trainingskollegin gelaufen ist und mit Mia Jurenka, auch eine Läuferin, die den auch gewonnen hat übrigens, Glückwunsch in 1:12, auch eine große, ja, PB, die jetzt auch hier in Tübingen studiert für den VfL Sindelfingen läuft, dann habe ich die noch ein bisschen angefeuert und dann war irgendwie schon Zeit halt dahin zu fahren, wo Lorenz dann Kilometer 3 ankommt nach dem Start und da, also während des Fahrens halt keine Chance gehabt, irgendwo anzuhalten. Aber vielleicht kommen wir kurz zum Rennen. Das Schöne an dem Ganzen war ja ein bisschen, dass es einen Livestream gab, sowohl auf sportschau.de als auch auf YouTube. Habe ich jetzt auch wieder nicht ganz verstanden, aber vielleicht hat Ralf Scholz da irgendwie in seinem Podcast mal was zu gesagt, wieso es für Berlin keinen Livestream gibt, aber für Köln einen Livestream. Die Logik fand ich ein bisschen witzig, so back-to-back, aber war natürlich schön, dass es auch alle so mitverfolgen konnten. Und wir hatten bei den Männern, wenn wir jetzt schon mit Lorenz angefangen hatten, in der Favoritenrolle so ein bisschen Jonathan Dahlke mit seinem Debüt. Ein Debüt natürlich immer so ein bisschen, weiß man halt nicht, was passiert. Und dann Erik Hille, Tom Thule, Flo Röser. Und die Männer haben sich, das war ganz interessant, bei einer Startzeit von 10.30 Uhr und auch steigenden Temperaturen dazu entschieden, in 2 verschiedenen Gruppen anzugehen. Also vorne hatten wir eine Gruppe mit Johnny, Tom Thule und Erik Hille und 2 afrikanischen Pacemakern, die so auf 2.12, 2.13 angegangen ist. Und dahinter eine Gruppe eben mit Flo Röser, Nick Ilo noch am Anfang und Lorenz auch mit 2 Tempomachern, die eher so Richtung 2.15, 2.16 angegangen sind. Das hat man auch direkt bei Kilometer 3, 4 gesehen. Also die waren dann auch direkt getrennt und hatten sich gefunden. Und ja, letztendlich war halt die Frage, kann einer von hinten noch nach vorne laufen und kommen die vorne durch? Weil es doch, also 2.12, 3.13 haben jetzt einen Erik Hille, Tom Thule auch noch nicht abgeliefert und Johnny in seinem Debüt. Wusste man jetzt auch nicht, ob er es durchziehen kann. Und ja, hinten hat die, also beide Gruppen haben eigentlich gut funktioniert. Dann ist Flo Röser, hat irgendwie dann schon ab Kilometer 18 so ein bisschen Probleme bekommen, leider. Lorenz hat auch erstmal noch einem Pacemaker gesagt, oder den Pacemakern gesagt, komm, wir laufen mal kurz ein Stück langsamer, damit Flo wieder rankommt. Das zeigt auch ein bisschen den Charakter von dem Lorenz. Und bei Halbmarathon ist dann Lorenz aber alleine mit einem Pacemaker Der Halbmarathon ist dann Lorenz mit einem Pacemaker nach vorne abgezogen. Das war für ihn natürlich auch ja, recht ideal, dass er dann noch einen Pacer hatte, der ihn dann nach vorne bringt, weil vorne war es dann so, dass recht frühzeitig Eric Hille schon so ein bisschen Probleme bekommen hatte. Dem war, glaube ich, auch nicht ganz wohl bei dem Angangstempo. Also er hat auch nachher gesagt, er wäre lieber irgendwo dazwischen in der Tempogruppe mitgegangen oder halt jetzt im Endeffekt halt bei Lorenz' Gruppe. Und dann hat der Pacemaker Lorenz halt bis zu Eric gebracht. Er musste sich dann auch, glaube ich, ein, zwei Mal übergeben. Also Respekt, dass er das dann überhaupt zu Ende gebracht hat.
Wie hat er denn genau seine Startnummer verloren? Das hat man, also ich habe das irgendwie nicht gehört.
Ja, das habe ich auch nicht direkt gesehen.
Es wurde schon im Stream erwähnt, warum. Aber ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, die Pacemaker hatten sowohl in der ersten Gruppe als auch in der zweiten Gruppe immer ein paar Probleme mit den Getränkestationen. Also ich weiß nicht, ob die das Konzept nicht ganz verstanden hatten oder ob es ihnen schlecht erklärt worden ist. Oder es kam auf jeden Fall immer ein bisschen zu Problemen. Und ja, wenn dann halt ein Pacemaker auf einmal abstoppen muss, um seine Flasche irgendwie zu finden, irgendwie in dem Gerangel ist seine Nummer halt weg gewesen, was jetzt halt fürs Live-Tracking doof war, aber sonst auch nicht weiter schlimm. Also die Regel ist halt nur, dass du mit der Nummer starten musst. Fand ich auch ganz süß. Eric hat auch immer seine Trinkflaschen, wenn es irgendwie möglich war, irgendeinem Kind oder so an der Strecke so vorsichtig hingeworfen, dass die wie irgendwie bei der Tour de France so ein kleines Souvenir haben. Also das fand ich auch so eine kleine Anekdote aus dem Rennen. Naja, aber der war auf jeden Fall dann immer ein Tick hinter.
Meistens an den Verpflegungsstationen irgendwie dran, weil sonst hättest du das ja nicht beobachten können.
Nicht unbedingt, aber ich würde behaupten, dass ich von den 42 Kilometern bestimmt irgendwie 32 mitgefahren bin auf eine Art und Weise, oder zumindest aber auf dem Bürgersteig, wo man es sehen konnte, und dann kommst du natürlich unweigerlich auch an Getränkestationen dabei.
Ach, das dass du daneben so mitfahren konntest, so viel. Okay.
Ja, man muss sich halt einen guten Plan machen. Ich hatte meine Komoot-Route und man darf ja jetzt nicht offiziell mitfahren und dann irgendwas reinrufen, weil das halt Coaching ist. Deswegen muss man halt immer von Punkt zu Punkt fahren. Aber ich hatte mir das schon alles auch auf Google Maps und mit Satellitenbildern angeguckt, wo ein Bürgersteig ist, wo man fahren kann, wo im Idealfall nicht zu viele Zuschauer sind. Und klar, an gewissen Stellen musst du dann halt irgendwie auch mal abkürzen. Und dann gibt es schon auch Passagen, die du halt nicht mitfahren kannst. Aber
mega.
Es gab schon einiges zum Begleiten. Also ich war bestimmt an 20 Spots oder so.
Du warst trotzdem fast schon als Coach mit dabei, könnte man sagen.
Auf gar keinen Fall, sonst wird Lorenz noch disqualifiziert.
Nein.
Aber ist ja erlaubt. Wie gesagt, man darf halt nur nicht nebenher fahren. Aber ja, hab das schon versucht, ihn da ein bisschen zu unterstützen. Seine Freundin hat das Gleiche zu Fuß getan, die war auch da. Deswegen hat das schon ganz gut funktioniert. Jedenfalls, Eric sah dann halt auch ein bisschen schlecht aus. Tom Tulli auch ab Kilometer 25 oder so echt zu kämpfen gehabt, also auch an dem Respekt, der sah auch echt dann ab bei Kilometer 30 nicht mehr gut aus, hat es aber auch nach Hause gebracht. Und dann hat irgendwann 33, 34, 35 Lorenz halt Tom überholt und da hatte Johnny halt schon noch einen ganz guten Vorsprung. Letztendlich musste Jonathan dann leider aussteigen, Kreislauf hat nicht mehr so mitgemacht, auch relativ plötzlich so ein bisschen der Stecker gezogen bei so Kilometer 34, 35. 36. Und dann ist Lorenz halt vorbei und dann war halt auch alleine vorne. Am Ende dann Eric Hille als Zweiter in der 2:17, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. 2:18 sogar ins Ziel gelaufen und auf Platz 3 Tom Tulli. Also Respekt an die Jungs, die haben da draußen gefightet, haben ein bisschen was riskiert, sicherlich im Angang. Würden es vielleicht, weiß ich nicht, einen Tick anders machen nächstes Mal, aber haben das saugut durchgezogen und auch Jonathan, also den ging es danach auch wirklich nicht gut, hatte natürlich auch ein bisschen Tränen in den Augen dann. Da hat der Kreislauf halt einfach nicht mehr mitgemacht, dann ist es auch richtig auszusteigen. Also wenn irgendwer da sagt, der hätte das noch zu Ende laufen sollen, das war an dem Tag, glaube ich, nicht mehr drin. Er ist sehr überzeugt davon, dass er das auf jeden Fall bei anderen Bedingungen oder anderen Umständen auch durchgezogen kriegt. Er sah auch tatsächlich gut aus, recht lange. Also ja, ich traue es ihm schon zu. Vielleicht hätte man einen Tick vorsichtiger angehen sollen bei dem Wetter. dann hast du vielleicht ein bisschen weniger die Chance, jetzt in 2:12 zu laufen, aber eine erhöhte Chance durchzukommen und irgendwie deutscher Meister in deiner Heimatstadt zu werden. Aber er lernt daraus. Ich meine, es war auch sein Debüt. Und ich glaube, auch Jonathan ist jemand, der gerade auf Social Media, wenn ihr dem noch nicht folgt, sehr viele motiviert zum Laufen, sehr viele gut mitnimmt in seine Journey. Und das tat mir dann schon sehr leid, ihn da an der Seitenlinie zu sehen. Auch wenn ich mich natürlich ein bisschen gefreut habe, dass das bedeutet hat, dass Lorenz jetzt auf 1 ist. Hätte es natürlich gern gesehen, dass Jonathan trotzdem durchgekommen wäre und Lorenz ihn sportlich eingeholt hätte, ohne einen Ausstieg. Aber ja, war schon beeindruckend. Lorenz ist, wie gesagt, nur 16 Sekunden langsamer gelaufen, die zweite Hälfte, was ihm eigentlich als einzigen der Elite-Läufer gelungen ist. Vorne haben dann die beiden Pacemaker der ersten Gruppe das Rennen auch gewonnen. Entschuldigt bitte, wenn ich die Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe in 2:14. Und man muss auch sagen, die Frauen sind auch nicht durchgekommen mit dem, was sie angelaufen sind.
Ja, Esther habe ich gesehen, ist Richtung 2:29 angelaufen. Und genau. Ist dann auch, glaube ich, ab Halbmarathon war es dann auch ein bisschen schwer geworden und ist dann auch etwas zurückgefallen. Und ja, die letzten paar Kilometer sahen schon auch nicht mehr so leicht für sie aus, aber sie war ständig gut begleitet. Henrik Pfeiffer, ihr Verlobter jetzt, hat ihr mit einer Traube von Männern auch Tempo gemacht. Das war bestimmt eine gute Begleitung an der Strecke. Und dann haben wir auch Katja Fischer, die sich gegen Ende auch einfach nur ins Ziel gerettet hat. Es geht ja gut, ich habe mit ihr geschrieben. Ich hatte echt so ein bisschen Sorge, nachdem ich gesehen habe, wie Katja ins Ziel gekommen ist. Aber die wurde da auch tatkräftig begleitet von Tobi Singer und kam als Zweite mit 2:44 ins Ziel. Und der dritte Platz ging an Verena Vogt in 2:46. Ja, Esther von den 2:29 auf 2:37:00, dann leider etwas zurückgefallen. Aber ja, das war also auch ihr erster Marathon und sie wusste selber nicht genau, wie sie das durchsteht. Also hat so ein bisschen angemerkt, dass sie gesundheitlich nicht genau weiß, wie sie da durchkommt. Und ja, also ich, wie gesagt, man darf einfach nicht vergessen, dass das einfach heftige Bedingungen waren. Und ich glaube, wenn man debütiert und dann gleich solche heftigen Bedingungen hat beim Marathon, das ist auch nicht leicht. Und der Marathon ist auch nochmal irgendwie hat seinen eigenen Charakter. Das, ich glaube, jeder Marathon ist irgendwie ein bisschen anders. Und man kann es nicht so ganz gut prognostizieren, wie man da durchkommt.
Ja, also die Frauen waren schon sehr fertig im Ziel nachher, als man mit denen geredet hat. Und ja, zeigt halt einfach, dass es schon warm war und schon nicht einfach war hinten raus, umso stärker das, was Lorenz da abgeliefert hat. Ich glaube, Katja hat irgendwie gesagt, die hatten vorher irgendwie mal gesagt, so man kann bestimmt irgendwie, also ein bisschen rumgesponnen natürlich, man kann bestimmt so 3-4 Minuten abziehen von der Zeit in Köln, wenn das jetzt Berlin gewesen wäre. Und dann haben sie Lorenz Zeit gesehen und meinten so, ja, vielleicht doch nicht ganz, weil dann wären wir bei einer 2:11 hoch für Lorenz, aber die haben sich da auch gut durchgekämpft. Und das ist ja das Schöne auch am Köln-Marathon und auch an den deutschen Meisterschaften, finde ich. Es gibt ja auch dann die Kritik, dass die besten Deutschen in Berlin gelaufen sind. Und das ist natürlich so. Das weiß auch jeder. Das weiß auch jeder von denen, die in Köln gelaufen sind. Aber das sind trotzdem diejenigen, die auch viel für den Laufsport machen, in ihren einzelnen Trainingsgruppen, in ihren einzelnen Regionen. Und da das Spotlight mal so auf denen drauf zu haben, ist, glaube ich, was sehr, sehr Positives. Und das haben die sich auch absolut verdient. Und deswegen finde ich das auch nicht verkehrt, dass es da so eine deutsche Meisterschaft gibt. Natürlich wäre es irgendwann auch mal schön, eine deutsche Meisterschaft vielleicht wieder in Berlin zu haben, wo wirklich dann alle gegeneinander rennen. Aber da mal ein Spotlight auf die zweite Reihe, ohne das disrespektierlich zu meinen, aber das haben sie alle auch ja selber so wiedergegeben da am Sonntag.
Die nächste deutsche Meisterschaft im April in Hannover nächstes Jahr.
Genau, das wird dann auch interessant. Hat Lorenz schon gesagt, ein bisschen schade, jetzt ist er nur ein halbes Jahr deutscher Meister.
Ja, stimmt.
Dann habe ich gesagt, da muss er halt in Hannover wieder gewinnen. Aber ja, das war schon sehr schön zu sehen, dass die da auch alle ihr Spotlight bekommen haben. Das haben die sich echt verdient. Also wirklich auch dann im Nachhinein unterhalten. Echt herzensgute Jungs, die gefightet haben. Ich habe es ja gerade von Erik erzählt und von Lorenz. Und auch einen Tom. Und die sind irgendwie auch das Herz und die Seele irgendwie von unserer Sportart und ein wichtiger Anteil. Und deswegen fand ich das sehr schön, dass es auch einen Livestream gab. Hätte jemand vom DLV bei der Siegerehrung sein können? Ja. Aber gut, das ist ja ein altbekanntes, altbekanntes Problem. Ich war da, habe das mit einer Sektflasche in der Hand gefeiert. Und ja, wir hatten auf jeden Fall echt einen tollen Tag und auch für mich.
Ja, stimmt.
Sehr viele Emotionen.
Das bleibt auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung. Und ja, was war denn noch an diesem Wochenende? Und die erste Weltmeisterschaft im Straßenlauf. Wollen wir noch kurz darüber sprechen? Also ich habe das natürlich, so hin und her geswitcht beim Marathon von den deutschen Meisterschaften dann immer mal wieder rein. Für mich natürlich spannend waren die 5 Kilometer Frauen und auch die Meilenwettbewerbe. Später habe ich es leider nicht mehr so verfolgen können, weil ich dann auch irgendwann mal laufen musste und wollte. Ich weiß nicht, wie hast du es überhaupt gesehen? Wahrscheinlich hast du gar keine Chance gehabt, das überhaupt anzugucken.
Ich habe es nicht live gesehen, natürlich. Habe mich da auch dann erst nach dem Marathon mit beschäftigt. Hat mir allerdings das Meilenrennen, sowohl der Frauen als auch der Männer, dann auf YouTube angeguckt. Beziehungsweise bei den Männern war es, glaube ich, irgendwie ein Ausschnitt halt vom Finish. Es war jetzt nicht das ganze Rennen. Aber das musste ich natürlich dann schon machen als Race Director von der Straßenmeile. Ich kann zu den Rennverläufen jetzt gar nicht so viel irgendwie sagen. Was ich spannend fand, war, dass schon gut möglich war, über die Meile und über die 5 Kilometer eine irgendwie Top 8, Top 10 Platzierung in der Welt zu erreichen. Das wurde ja im Vorfeld ein bisschen verneint, als gefragt worden ist, warum kein Deutscher warum es in den Nominierungsrichtlinien ausgeschlossen war, jemanden über die Meile und über 5 Kilometer zu schicken. Da hätte man, glaube ich, schon ein paar Punkte sammeln können, auch für die Weltrangliste. Und ich weiß, dass Hobbs Kessler, der Amerikaner, die Männermeile gewonnen hat. Die war auch übel eng in 3,56, also ein neuer offizieller Weltrekord, den es erst seit...
Warum? Jetzt werden erst Bestenlisten oder Weltrekordlisten geführt für die Meile.
Und ja, seit einem halben Jahr oder so, okay. Genau. Also. Und die war jetzt vorher 4,01 von Sam Prakel, der Dritter geworden ist am Ende. Was für mich natürlich schön war zu sehen, ist Maël Goyet aus Frankreich, der die New Orleans Kühlmeile gewonnen hat, ist Vierter geworden, ganz knapp an der Medaille vorbei. Das wäre natürlich nochmal ein Tick schöner geworden. Und auch die anderen, die man in Düsseldorf auf der Straße gesehen hat. Also Nozomi Tanaka ist Achte geworden über die Meile. Marissa Daming ist Zehnte geworden. Also wir haben da 3 Top-10-Platzierungen quasi, was ja auch irgendwie zeigt.
Ich war
zeigt,
auch dass, etwas überrascht, als hieß es das Nozomi Tanaka. Und ich hätte ihr das auch zugetraut. Tatsächlich 5000 und die Meile läuft, also 5 Kilometer und eine Meile, aber der zeitliche Abstand hat sie dann wohl doch dazu bewegt, nur die Meile zu machen. Aber man muss schon sagen auch, dass, bleiben wir erstmal bei der Meile, bei den Frauen, die ja sehr spannend waren. Also das habe ich mir schon angeschaut. Man hat gesehen, Faith Kipyegon ist von Anfang an vorne weg und hat die Flucht nach vorne gesucht und die hat auch echt ein sehr hohes Tempo angeschlagen und man sah auch über die Hälfte hinaus, sah man, okay, sie sieht vielleicht nicht so gewohnt locker aus wie sonst, sondern hat sich auch so ein bisschen nach hinten orientiert und so ein bisschen gefühlt, oh, wie weit sind die denn noch hinter mir? Und man sah schon, dass Violetti hinter ihr richtig gut aussah, die ganze Zeit viel lockerer und entspannter und eigentlich nur auf ihre Chance gewittert hat, nämlich gegen Ende. Und dann auch erstmal angetastet hat und versucht und dann irgendwie, man hatte das Gefühl, sie hat sich jetzt noch gar nicht so richtig getraut. Und dann ist sie aber entschieden vorbeigegangen und das sah dann auch richtig gut aus. Und Kipyegon hat versucht, dagegen zu halten, wurde aber dann gegen Ende dann noch abgefangen von Hailu. Das heißt, ja, Faith Kipyegon diesmal ohne Goldmedaille, sondern nur die Bronzemedaille gewonnen hat Violetti in 4,20 und zweite Hailu in 4,23. Also sie hatte dann auch schon einen gehörigen Abstand.
Und dazu möchte ich sagen, ihr seid auch eine 4,26, 4,27, glaube ich, gelaufen bei der Premiere der New Balance Kühlmeile. Also Wenn die Weltrekorde so bleiben, greifen wir nächstes Jahr die Weltrekorde an. Ich fand's, also ich meine, die große Geschichte von
Meilen. Die Strecke war nicht so leicht. Also ich tatsächlich glaube ich, war so ein bisschen ein Anstieg drin.
Ist ja egal.
Und bei der Kühlmeile hast du halt mehr Kurven. Wobei die auch, obwohl nein, die Meile, der Kurs von der Meile war nicht so kurvig wie die 5 Kilometer.
Ist mir vollkommen egal, ob die Strecke schwierig oder sonst was war, wenn die Weltrekorde noch so stehen. Nächstes Jahr am 1. September, dann ja, machen wir Weltrekordangriff.
Das gibt's das nicht. Also ich glaube, nächstes Jahr sind keine Straßenweltmeisterschaften, die sind erst
wieder. Ja, eben, das war super. Aber die kann ja irgendwo anders der Weltrekord geknackt werden.
Ach so, ja, alles klar. Ja, der ich war gerade so, das sind doch keine Straßenweltmeisterschaften nächstes Jahr.
Ja, das ja, die inoffizielle Straßenweltmeisterschaft bei der New Balance Kühlmeile.
Okay. Alles klar. Aber dann zählt doch auch wieder New York als Meile, als Meilenzeit und New York ist einfach so viel schneller. Da laufen die teilweise.
Aber die zählen nicht als Weltrekord, weil die nur Downhill ist.
Ach so, die ist Downhill, das war mir nie bewusst. Und?
Ja, deswegen laufen die da immer 3,48 und so, weil, also die zählt nicht offiziell als Weltrekord. Aber, was ich kurz sagen wollte, die Story ist ja so ein bisschen von den Meilenrennen, Faithkip Yearwong, irgendwie so die perfekte Saison, in Anführungszeichen, kaputt gegangen, nur Dritte geworden. Ich find's, war auf Let's Run wieder so ein bisschen die Diskussion, ich find's sehr sympathisch, einfach, dass auch eine Faithkip Yearwong irgendwie nicht auch dann nochmal im September
ja,
wieder
Oktober.
Alles im Grund und Boden läuft.
Oktober.
Nochmal alles im Grund und Boden läuft. Also ich finde, da darf man jetzt auch nicht so viel drauf geben und hat, glaube ich, alles in allem gezeigt, dass die Meile eine sehr spannende Distanz ist mit viel Action. Und sollen wir mal zum Halbmarathon der Männer rübergehen?
Sehr gerne. Also
weil
da bin ich
wir
so
da drei deutsche Teilnehmer hatten.
Genau. Ja, auf jeden Fall auch alles sehr schnelle Zeiten. Und was mir gleich ins Auge gesprungen ist, jetzt erstmal weg von den deutschen Männern, dass Jimmy Chrissier da auch als Fünfter ins Ziel kam, als bester Europäer und auch unter einer Stunde geblieben ist in 59,46. Also das ist schon, hat mich schon sehr erstaunt, muss ich sagen.
Und aber warum hat dich das erstaunt? Ich meine, er ist ja schon mal eine niedrige 60 Meter gelaufen.
Okay,
und das,
meinetwegen, das wusste ich jetzt nicht.
Also,
ich kenne Jimmy Chrissier jetzt nicht so genau wie du, muss man sagen.
Ja,
und es sieht halt auf der
Jimmy
Liste
hat sich
schon
nach der Weltmeisterschaft noch mal, ja, Jimmy hat sich nach der Weltmeisterschaft schon noch mal explizit auch auf die Halbmarathon-Weltmeisterschaft vorbereitet.
Das weiß ich halt alles nicht.
Der kann schon Halbmarathon laufen, also der Typ hat eine Range und ich glaube, dass der tatsächlich auf diesen langen Dingern sogar besser ist als auf 1500 und der hat auf 1500 eine 3,33 stehen. Deswegen, mich hat es jetzt nicht so überrascht, dass der da als bester Europäer nach Hause kommt, aber es ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, trotzdem, die er da abgerufen hat.
Ja, schauen wir auf die Deutschen. Also der schnellste Deutsche war Aaron Bienenfeld, der 32. ins Ziel kam, auch mit einer PB in 1 Stunde 1,49, finde ich sehr stark, muss ich sagen. Vor allem, ja, dass die Saison sich ja dann auch lange für ihn gezogen hat. Ich meine, der hat auch relativ früh schon 10.000 auf der Bahn.
Ja, da muss ich kurz einhaken. Mhm. Der hat schon seine Saisonpause gemacht gehabt.
Ach so.
Also, der hat eine Saisonpause gemacht, hat dann 4 Wochen wieder aufgebaut auf die Halbmarathon-Weltmeisterschaften. Und da muss man natürlich sagen, in 4 Wochen in PB-Shape zu kommen, also war jetzt eine Sekunde PB, aber trotzdem in 61,49 Shape, ist schon brutal stark. Wenn man Aaron so ein bisschen auf Strava verfolgt, weiß man auch, dass er jetzt in seiner Saisonpause trotzdem immer 3-4 Kilometer laufen geht und jetzt nicht irgendwie wie vielleicht andere 14 Tage gar nichts machen. Aber nichtsdestotrotz, dass er es in der Zeit geschafft hat, auf das Niveau wiederzukommen, hat jetzt auch einen Profivertrag mit Nike unterschrieben. Mhm. Also war für ihn sicherlich jetzt sehr gute letzte anderthalb Wochen. Und dass Aaron auf der Straße laufen kann und auch perspektivisch 10.000 Halbmarathon und vielleicht irgendwann mal Marathon, dass er da stark ist, das weiß man, glaube ich, auch, dass er da ein Riesentalent ist. Und war schön zu sehen, dass er das auch im Nationaltrikot abrufen konnte und sicherlich für ihn auch ein guter Schritt nach vorne da auf der internationalen Ebene so ein Rennen mal abzuliefern.
Was man auch nochmal irgendwie sagen muss, dass die alle super dicht ins Ziel gekommen sind. Also da gab es ja zeitlich überhaupt keine Abstände. Das war ja eigentlich eine Riesentraube. Also das ganze Niveau war schon sehr gut.
Genau. Die anderen beiden Deutschen hatten leider nicht so die besten Tage. Richard ist mit einer, ich weiß nicht, ob du die Zeit gerade offen hast, 62.
1:02:47.
Ja. Genau, hatte ich sogar im Kopf, 38. ich hätte sagen sollen.
Ja.
Sicherlich jetzt nicht das Rennen, was er sich vorgestellt hat. Der ist jetzt erstmal auf dem Weg nach Kenia, einen Trainingsblock machen. Wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie die Rennentwicklung da nicht verfolgt, aber
ist dann wahrscheinlich ja, auch nochmal auf der Vorbereitung für einen Marathon im
genau,
Dezember.
Valencia.
Okay, ja, Valencia.
Ja, also Richard Schild auf Valencia. Genau, also sicherlich jetzt nicht das Ergebnis, was er sich gewünscht hat, sicherlich auch nicht das, was er kann, aber muss man ihm auch mal erlauben. Und dann hatten wir noch Philmon Teklebran, der letztendlich eine 64 irgendwas gelaufen ist.
Ja, 64,12.
Da habe ich nur mitbekommen, dass er irgendwie auch ein paar verletzungsbedingte Probleme irgendwie an der Wade oder irgendwie hatte. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber der hatte da ein bisschen zu kämpfen, hatte sich vorher auch in Afrika vorbereitet und dann habe ich halt auch gelesen und das hat mich so ein bisschen nicht geärgert, aber das war so ein bisschen typisch zum Schmunzeln, ist wohl die ersten 5 Kilometer auch vorne mitgegangen oder auf jeden Fall sehr weit vorne mitgegangen und das kennt man von ihm halt so ein bisschen, das hat er auch bei Deutsche Cross schon gemacht letztes Jahr, dass du dir halt denkst, Junge, wenn du dein Rennen ein bisschen besser paced, kannst du sogar noch so viel mehr, als du ohnehin schon dann zeigst und ablieferst. Da warte ich immer noch auf den Tag, wenn er das Pacing richtig kriegt, dann läuft er dir auch eine 61 da vorne.
Also sollte man diesen Podcast-Turn machen.
Ist so. LAC Freiburg, da hört bestimmt irgendjemand. Gib das mal gerne weiter. Ich hab's ihm schon gesagt. Ich hab's ihm im DM-Cross-Rennen letztes Jahr gesagt. Ich habe nämlich
beim
Aufwärmen gesagt.
Okay, beim Aufwärmen.
Beim Aufwärmen habe ich zu ihm gesagt, geh heute mal ein bisschen gleichmäßiger an, nicht direkt vorne mit. Und dann ist er direkt vorne mitgegangen, die ersten 2 Runden, und kam mir dann halt entgegen. Und dann war ich irgendwann nicht mehr hin und meinte so, er hab's dir doch gesagt. trotzdem, also soll die Leistung und die Vorbereitung nicht schmälern. Ich glaube, der hat ja auch damals bei der Halbmarathon der MW Freiburg viel von vorne gemacht. Und ich sage das ja nur, weil ich glaube, dass da einiges in ihm steckt. Und bin auch überzeugt davon, dass er das nochmal irgendwann zeigen wird. Deswegen, Aaron, denke ich, kann sehr, sehr zufrieden sein. Die anderen beiden werden nicht ganz, ganz happy sein. Aber schön, dass wir zumindest 3 Deutsche hatten. Wäre schöner gewesen, wenn irgendwie noch mehr hätten fahren dürfen. Aber so ist es dann. So ist es dann manchmal. Den Rest habe ich ehrlicherweise null verfolgt und absolut keinen Plan, was passiert ist.
Ja, ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich fand das 5-Kilometer-Rennen der Frauen war wieder sehr schnell und ich fand das auch wieder sehr stark von Nadia Battacletti, die Italienerin, die, glaube ich, als 5. ins Ziel kam, auch mit einer 14:45 auch National Record gelaufen. Also da gab es einige National Records wieder einmal und aber genau, so viel, ich glaube, jetzt so viel müssen wir jetzt auch nicht mehr an Aufmerksamkeit daran verschwenden, würde ich jetzt mal sagen.
Nein.
Denn es steht ja am Wochenende noch etwas anderes Großes an, nämlich es geht weiter mit den World Major Marathons. Am Wochenende blicken wir auf deine alte Heimatstadt, Chicago.
Ja, absolut wichtig. Der Chicago-Marathon steht an. Natürlich der schönste der World-Marathon-Majors. Selbstverständlich.
Wieder einer der schnelleren, muss man sagen.
Auch einer der schnelleren ist auch der eine Marathon, wenn ich mal einen laufen würde, den ich unbedingt laufen möchte. Und die Felder versprechen Großes. Bei den Männern allen voran. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Calvin Kiptum, der in London die 2:01:25 gelaufen ist, der neue Kipchoge, der aufstrebende Superstar. Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was der da auf die Straße zaubert. Und so wie er da in London gelaufen ist, wo der Weltrekord schon mal in Gefahr war, in seinem zweiten Marathon, sage ich mal so, ein Marathon Weltrekord bei den Männern käme da jetzt nicht aus dem Nichts, wenn er es machen würde. Ist natürlich trotzdem, Chicago ist jetzt nicht Berlin, aber London ist halt auch nicht Berlin. Und wer in London eine 2:01:25 laufen kann, Der kann auch in Chicago schnell laufen. Chicago ist immer ein bisschen die Frage mit dem Wind. Mhm. Also Chicago wird ja auch The Windy City genannt, was eigentlich auf stürmische Angelegenheiten der Politik sich bezieht, aber halt auch passt, weil mit dem Michigan Lake vor Ort halt echt immer auch viel Wind ist. Das wird man dann ein bisschen sehen, aber der ist sicherlich der Top-Favorit und wenn der da jetzt am Sonntag eine 2-0-0 auf die Straße fegt, dann ja, sehen wir tatsächlich den neuen Kipchoge sozusagen. Und auch dahinter, das Feld ist stark. Ne? Also das Bashir Abdi, der jetzt bei Olympia und auch bei der WM, glaube ich, Medaillen gewonnen hat. Bei Olympia auf jeden Fall mit seiner 2:03:36. Du hast den Brasilianer drin, Daniel do Nascimento mit der 204, der in New York damals so vorweggestürmt ist und irgendwie bei Halbmarathon dann 1,5 Minuten Führung hatte, er dann ausgestiegen ist. Benson Caputo, auch eine 204:24 aus Chicago letztes Jahr. Also da sind schon einige Top-Leute drin, wobei Calvin Kiptum halt der Favorit sein muss.
Du sagst dann halt auf jeden Fall, dass der Course-Record fallen wird mit 2:03:45. Der wird auf jeden Fall gebrochen, oder?
Ja, also ich glaube, dass Calvin Kiptum den auf jeden Fall brechen wird. Mhm. Und ansonsten, das gilt gleich auch für die Frauen, ist natürlich auch spannend zu sehen, was die Amerikaner machen, weil die Amerikaner halt bodenlos schlecht sind, gerade im Marathon für ein Land wie die USA. Also auch in Berlin ist keiner von...
Bei den Frauen jetzt eher nicht, also du meinst die Männer.
Nee, bei den Männern, Aber es ist trotzdem wichtig, Richtung Olympia, auch bei den Frauen. Und da ist so ein bisschen Galen Rupp ist wieder am Start, wobei ich nicht glaube, dass der nochmal in seine 206-Bereiche läuft. Mhm. Conor Mantz ist letztes Jahr eine 208-16 gelaufen. Ich glaube, das ist so ein bisschen derjenige, der da Richtung 207, 206 laufen kann.
Olympia
und auch
Quali
spannend.
Ist 2:08:10 nur zum Vergleich nochmal.
Genau. Wesley Kiptu ist auch ein, ja, jetzt schon 1-2 Jahre nicht mehr College Runner, aber auch einer, der sein Debüt gibt, der vielleicht auch was ausrichten kann. Es wird spannend sein zu sehen, ob es da ein paar Männer schaffen, unter der Olympianorm zu bleiben, weil sonst wird es für die Amerikaner echt eng, überhaupt eine volle Mannschaft im Marathon zu schicken. Und das wäre schon recht verrückt.
Ja, das ist heftig. Also das kann man, also ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, dass da wirklich so eine Lücke ist bei den Männern im Marathon. Warum ist das denn so? Kannst du dir das erklären?
Nee, ich kann es mir, auch nicht erklären. Hm. Aber ich hab's, keine Ahnung. Aber ja. Das Frauenrennen ist fast spannender als das Männerrennen,
ja.
Würde ich behaupten. Wen siehst du da oder auf wen muss man da achten?
Okay, also ich bin natürlich gespannt, weil natürlich die Frau, über die wir schon viel in Budapest geredet haben, Sifan Hassan, ist natürlich wieder in der Startlinie und eigentlich könnte man meinen, sie hat die Zeit bei den Weltmeisterschaften genutzt, um sich für diesen einen Marathon vorzubereiten. Sie ist ja damals schon zwischen den etlichen Runden, die sie dort gemacht hat bei der WM, noch dazwischen irgendwelche 20x400 Programme, die sie da abgeschrubbt hat, wie auch immer. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt auf Sifan Hassan, die jetzt natürlich auch von sich behauptet, dass sie eine bessere Vorbereitung auf jeden Fall hinter sich hat und sie natürlich auch die Erfahrung schon mal gemacht hat, einen Marathon überhaupt gelaufen zu sein. Natürlich freue ich mich auch wieder auf sehr spannende Einlagen von ihr, ob sie wieder irgendwann stehen bleibt und sich dehnt oder Probleme hat mit der Wasserflasche. Ich bin sehr gespannt. Ja, werden wir sehen. Aber es gibt natürlich auch noch Ruth Cheptegetich. Ich bin nicht so gut in der Aussprache. Ich hoffe, das passt. Und sie könnte jetzt dreimal in der Reihe hintereinander diesen Marathon gewinnen. Und das wäre natürlich auch heftig. Und man sagt ihr ja auch zu, dass sie auf jeden Fall schon im letzten Jahr eine unglaubliche Shape gehabt hatte. Es wird behauptet, dass sie so eine 2.12er, 2.13er Shape anscheinend gehabt hat. Deshalb bin ich echt sehr gespannt, in welche Richtung zeitlich dieses Rennen geht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so, also wieder in Richtung Weltrekord geht. Und also ich muss sagen, ich fände es richtig absurd, wenn das passieren würde, wenn wir wieder so ein krass schnelles Rennen sehen würde. Aber ich glaube mal, dass Chicago jetzt einfach nicht so schnell ist. Und ich glaube, wenn es insgesamt ein bisschen langsamer wird, würde ich schon eher auf Ziffern setzen, weil sie einfach eine absolute Range hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, ich bin nicht so top informiert jetzt über dieses Rennen. Wir haben auf jeden Fall auf der amerikanischen Seite noch Emily Sisson mit dabei, die, glaube ich, auch schon unter 2 Stunden 20 gelaufen ist. Gensebe
Ja, yeah.
Dibaba ist mit dabei.
Genau. Die wollte ich gerade noch sagen. Jocelyn Kepkosgei, auch eine 2:17er Bestzeit mit drin aus London 2021. Also, ich glaube, beim Frauenrennen aus meiner Sicht ist echt irgendwie so gerade die Spannung so. Es war der Schockmoment in Berlin. Wir haben jetzt hier eine 2:11 und irgendwie ist jetzt gerade so, keiner weiß, was jetzt passiert. Sehen wir jetzt wieder einen, in Anführungszeichen, normalen Frauenmarathon, der sehr schnell wird, aber eher wieder Richtung 2:14, 2:15 geht von der Siegerzeit. Oder war Berlin jetzt der Startschuss, dass auch in Chicago, selbst wenn es eine 2:12 oder 2:13 ist, gelaufen wird? Und ich meine, Ruth Chepngetich ist die drittschnellste Frau aller Zeiten. Weltmeisterin, ehemalige. Und da ist eigentlich verrückt, dass sie von fast die Favoritin. Also ich würd Sifan als Favoritin bezeichnen, vor Chepngetich, aber das wird sehr spannend sein zu sehen, ob das jetzt erstmal so ein Outlier war in Berlin und das noch ein bisschen dauert, bis nachgezogen wird, oder ob das jetzt wirklich so der Startschuss war zu einer anderen Zeit im Frauenmarathon und da jetzt direkt nachgezogen wird. Also
Ja, ich muss
ich
echt sagen,
bin.
der Frauenmarathon, der nimmt echt gerade andere Dimensionen an und ich vermute mal, also wenn die Bedingungen top sind, dann wird das schnell werden, würde ich behaupten.
Ja, schnell. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es im Bereich 2:14, 2:15 geht. Aber die Frage ist, also 2:11 ist ja, wie wir alle wissen, nochmal eine andere Welt, was da halt in Berlin irgendwie passiert ist. Und also ich bin sehr gespannt, also auch um das mitzuverfolgen. Ich glaube, sowohl auf Männerseite mit dem Weltrekord als auch bei den Frauen, gerade mit Sifan macht es dann ja doch auch sehr spannend und Chepngetich, was da passiert. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich denke, Eurosport wird wieder die Rechte dafür haben.
Was mich
Haben sie
auch
eigentlich von
freut, will ich
allen.
noch kurz sagen, wer wieder am Start ist, Molly Seidel, die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2021, die jetzt seit, ja, nach 18 Monaten mal wieder am Start steht, ist in Boston ausgestiegen vor 18 Monaten und jetzt wieder an der Startlinie. Ich bin gespannt und ja, auf ihrem Weg zurück
Unsere
zu Olympia.
Barbecue-Freundin
Das
aus
stimmt.
Flagstaff, die Molly. Ja, da drücken wir natürlich die Daumen, auch wenn ich nicht glaube, dass die in der Shape ist, um da groß was auszurichten, leider. Aber wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Und wir haben tatsächlich noch einen zweiten Marathon, Hanna,
Den
am
München-Marathon.
Wochenende. Sehr gut, da bist du ja doch informiert. Weißt du auch, wer den München-Marathon läuft?
Ich
Oder
weiß, dass
übernehme ich den
Sebastian
Teil?
Händel läuft, oder? Aber mehr weiß ich
Genau,
nicht.
also das ist, ja, mehr gibt es auch nicht wirklich zu wissen. Also das ist zumindest noch von allem, was wir wissen, der aktuelle Stand, wo wir hier aufnehmen, dass Sebastian Hendel laufen wird, nachdem er letztes Jahr seine Bestzeit da aufgestellt hat in der 2:10:37. Und der wird natürlich auch einerseits Richtung Kadernorm schielen, die bei 208,50 ist, weil ohne Kadernorm kein Kader. Hashtag Aufbruch. Ja, wenn du, also ich weiß nicht, was er angehen will. Das wird auch spannend sein zu sehen, weil wenn du zwischen 208, also wenn du Richtung 208,50 schielst, dann kannst du auch Richtung Olympianorm schielen. Er hat ein paar Kenianer mit dabei. Philemon Kipchumba und oh nee, das waren die, die letztes Jahr gewonnen haben. Sorry, mein Fehler. Edwin Kimayo, der hat eine 209 Bestzeit, auch wenn die schon ein bisschen her ist, ist mit dabei. Und Cosmas Kiplimo, der ist 2:17 eine 209 gelaufen. Und dann haben wir noch genau, Edwin Kimayo, weil so, nochmal von vorne. Cosmas
Sortiere ich
Kiplimo ist der, dessen Bestzeit schon relativ lang her ist. Edwin Kimayo, ist letztes Jahr Fünfter geworden in München, er hat 211,0 und ist in Linz 209,44 gelaufen. Und das, denke ich, ist eine ganz gute Gruppe für Sebastian. Das wird sicherlich auch so geplant sein, dass es da die Gruppe um Sebastian rumgibt. Hoffe ich jetzt auf jeden Fall mal. Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er dort gut performen kann, gut laufen kann. Und auf jeden Fall wünsche ich Sebastian da eine Zeit unter 2:10. Der hatte ja seinen 1,5-Marathon-Vorbereitungsrennen in Tschechien oder wo das war, gemacht, wo er gewonnen hat in der 64er-Zeit, die natürlich jetzt nicht zufriedenstellend war, aber Bedingungen wohl auch extrem schlecht waren mit Wind und alleine und etc. Deswegen, das wird spannend zu sein. Da gab es letztes Jahr auch einen Livestream, deswegen hoffe ich mal, dass es dieses Jahr auch einen Livestream geben wird. Bei den Frauen haben wir, soweit ich weiß, keine deutsche Elite-Läuferin am Start. Caroline Cepcicir mit einer Bestzeit von 2:26,11 ist vorne auf der Liste drauf. Tekla Cebert hat eine 2:27 auch aus Linz. Also die kommen sicherlich aus einem ISS Berlin-Stall, sage ich mal, oder vom ISS-Management. Die Athleten und Athletinnen aus Kenia, die daran teilnehmen. Genau, also auch da gerne reingucken. Sebastian supporten. Ich bin dieses Jahr nicht über die 10 Kilometer.
Ich wollte gerade fragen, was? 10 Kilometer? Anscheinend ja nicht.
Nee, Flo hat mir letztes Jahr die Freude genommen, als er da mich schon besiegt hat.
Ach so.
Nee, ich werde ein bisschen eine andere Wettkampfstrategie auch fahren diesen Herbst. Ich glaube, es ist auch regenerationstechnisch und vorbereitungstechnisch nicht ganz ideal, nach 6 Tagen Laufen eine 10 zu laufen, die dann doch gut in den Knochen steckt, von der du dich dann auch erstmal wieder erholen musst. Die letzten Jahre habe ich es gemacht.
Machst du denn Almcross?
Das steht noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich sogar auch nicht. Also ich werde wahrscheinlich erstmal wirklich einen Trainingsblock machen und dann mal gucken, dass ich mich Richtung Deutsche Cross orientiere und da ja einfach ein bisschen auf kontinuierliches Training ohne die Wettkampfunterbrechung mich konzentriere. Aber wenn ich merke, irgendwie es wird mir zu eintönig und ich brauche einen Wettkampf, dann streuen wir den sicherlich ein. Aber erstmal sieht mich München wohl dieses Jahr leider nicht, auch wenn es sehr, sehr schade ist, weil ich die Rennen echt, echt gerne mag und das auch gerne machen würde. Aber da muss ein bisschen die Vernunft erstmal siegen.
Es sei dir verziehen für das, was du nächstes Jahr alles vorhast. Auf jeden Fall war es mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich denke, wir sind jetzt so langsam am Ende. Es gibt jetzt nichts mehr Großartiges zu sagen. Wir verfolgen am Wochenende mit Spannung die Marathons. Und genau, ich denke, wir melden uns dann ab und hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder.
Wir hören uns oder ihr hört wen auch immer. Hanna wahrscheinlich nicht, okay, weil die auf dem Rad strampeln muss. Aber wahrscheinlich, denke ich mal, Felix und ich dann nächste Woche wieder. Außer wir machen eine ganz kurze Off-Season-Pause, aber eigentlich nicht. In Chicago wird, glaube ich, genug passieren, dass es sich lohnt, drüber zu sprechen.
Ich glaube auch. Du musst auf jeden Fall über Chicago reden. Das ist also als deine Heimat.
Das selbstverständlich, genau. Genau so ist es. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Glückwunsch nochmal an alle, die vielleicht auch in Köln gelaufen sind. Ob es die deutschen Meisterschaften waren oder den Halbmarathon oder einfach so den Marathon. Natürlich, wenn ihr auch sonst irgendwo am Start war. Wenn ihr in München lauft, viel Erfolg. Habt Spaß da draußen. Das Gleiche auch, falls gerade jemand auf dem Weg nach Chicago ist oder schon in Chicago angekommen ist. Genießt die Stadt, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht. Haut in die DMs vom Auslaufen-Podcast. Das ist auch eine Rubrik. Statt fragt die Maus, fragt die Maus.
Aber würdest du lieber Chicago laufen als New York?
Ja, zu 100%.
Okay.
Aber es ist halt eine persönliche Sache.
Ich will beide mal machen, ganz einfach.
Es gibt halt zwei Marathons, die mich interessieren. Und das ist halt der momentan nicht existierende Düsseldorf-Marathon und halt der Chicago-Marathon wegen dem persönlichen Bezug. Und dann wäre es sogar eher noch Boston als New York.
Ach krass, stimmt, Boston
gibt es auch noch. Also ich will eher Boston als...
Kannst du mir kurz sagen, wann Boston ist? Das kommt ja auch noch. Das ist irgendwann im November, oder?
Hanna Klein.
Nein, das nächste ist früher, oder wie? Oh Gott.
Also außer, ich sage jetzt was, der ist doch immer im Frühjahr.
Mein Gott.
Der ist doch immer im April, oder nicht?
Ja, ich bin jetzt erstmal so richtig in einem Marathon-Game drin, weil ich so viel Zeit hatte. Jetzt verzeih es mir.
15. April okay, 2024 dann haben wir noch Zeit. Ist der Boston-Marathon. Okay. Also,
ja, aber dann kannst du ja alle machen. Dann kannst du Chicago machen, du kannst dann in Chicago bleiben, kannst New York machen, dann fliegst du nach Hause und dann kannst du Boston machen und dann hast du wieder eine Pause und als erstes steigst du wieder ein mit Düsseldorf. Dann ist
ich will eigentlich gar keinen Marathon machen.
Du wirst in der Meile sowieso einen Marathon
Leute,
laufen.
Wir beenden das jetzt hier. Meile, Straßenmeile, das ist der neue Shit.
Woher gab es dieses Jahr überhaupt eine Straßenmeile in Deutschland?
New Balance Kühlmeile höchstwahrscheinlich 99,9%, 1. September 2024. In dem Sinne, wir freuen uns, euch da zu sehen. Geht laufen, habt Spaß, bis dann. Ciao.
Tschüss.